Einen schönen guten Abend.
Ja,
Einen
guten Abend, Herr
schönen guten
Steininger.
Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstseinsrevolution. Herr Professor Hinterberger, Sie haben sich ja schon zu Wort gemeldet. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich darf Sie kurz vorstellen.
Ja.
Sie sind Professor für angewandte Bewusstseinswissenschaften am Universitätsklinikum in Regensburg, wenn ich das verkürzt so formulieren darf. Die offizielle Bezeichnung heißt ein bisschen länger. Und Sie forschen über angewandte Bewusstseinsforschung, Bewusstseinswissenschaften. Darf ich einfach mal vorweg fragen, angewandte Bewusstseinswissenschaften, was soll man sich als Laie darunter vorstellen?
Ja, das ist ein ziemlich breites Gebiet eigentlich. Ich meine, ursprünglich bin ich ja Physiker und bin dann in die Neuropsychologie gegangen, habe da eben viele Studien auch zu Gehirn-Computer-Kommunikation gemacht und dann im Bereich von Meditation auch geforscht. Und so kam ich immer mehr in den ja in das Thema eigentlich Bewusstsein auch rein, auch über komatöse Zustände, also unterschiedlichste Bewusstseinszustände dann. Und der Forschungsbereich beschäftigt sich allerdings eben nicht nur mit jetzt diesen außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen, sondern auch mit der psychosomatischen Medizin, also mit Störungen des Bewusstseins, aber dann eben auch den Grundlagen zum Bewusstsein, also ein sehr breites Gebiet.
Dann würde ich einfach mal so direkt nachfragen. Bewusstsein ist ja ein Begriff, der uns irgendwie das Vertrauteste vom Vertrauten zu sein scheint. Das ist eigentlich die Realität, in der wir uns irgendwie bewegen. Andererseits ist es auch was sehr Mysteriöses, vor allem wenn man anfängt, darüber wissenschaftlich nachzudenken, was denn Bewusstsein überhaupt sei. Ich würde es mal anders anfragen. Gibt es so etwas wie Bewusstsein aus einer wissenschaftlichen Sicht?
Naja, zunächst mal muss man eigentlich sehen, dass Wissenschaft und Bewusstsein eigentlich zwei unterschiedliche Kategorien sind.
Okay.
Also die Wissenschaft, die beschäftigt sich normalerweise damit, eine möglichst große Objektivität darzustellen auch und zu beschreiben, also sprich das, was uns allen gemeinsam ist. Sie sucht nach Gesetzen, die unabhängig vom Beobachter ist und von Ort und Zeit auch unabhängig sind und auch beliebig oft wiederholbar sind. Und wenn wir jetzt das Bewusstsein anschauen, dann haben wir hier eigentlich reine Subjektivität. Bewusstsein ist etwas, das sich eben nicht vom Beobachter, nicht vom Erlebenden selbst eigentlich loslösen lässt und auch nicht immer gleich ist, sondern es ist einzigartig in jedem Augenblick und jeder Mensch erlebt sein eigenes Universum.
Das heißt, wissenschaftlich kann man dann eigentlich über dieses Phänomen gar nicht so viel sagen. Weil eigentlich, wissenschaftlich gesehen ist es etwas, das nicht im Bereich der Wissenschaft fällt. Kann man das so formulieren?
Naja, also die Phänomenologie des Bewusstseins, die
Okay.
lässt sich sozusagen nicht direkt in die Wissenschaft übersetzen. Aber was die Wissenschaft kann, ist natürlich die Grundlagen des Auftretens von Bewusstsein zu erforschen. Also sprich, wir können die Außenperspektive können wir erfassen und damit aber wichtige Gesetzmäßigkeiten, die letztendlich dann auch übertragen auf das, was wir erleben, sozusagen auch Aussagen zulassen. Das heißt also, wir können tatsächlich einen Link schaffen, eine Verbindung schaffen, ja, zwischen dem inneren Erleben und der Beschreibung von außen. Aber wir müssen uns immer im Klaren sein, dass egal wie genau wir eigentlich beschreiben, wie Bewusstsein funktioniert und wie Bewusstsein auch sozusagen aufgebaut ist oder sich auch theoretisch darstellen lässt, es bleibt immer eine andere Kategorie als die des Erlebenden, des Erlebens.
Jetzt sind Sie ja Professor an einem Universitätsinstitut und das ist schon was Außergewöhnliches, dass es überhaupt so etwas wie ein Institut für mit dem Schwerpunkt Forschungsbewusstseinswissenschaften eigentlich gibt. Gleichzeitig denkt man, Moment mal, es gibt doch die Psychologie, es gibt doch verschiedenste Institute, die sich zumindest seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten mit dem beschäftigen, was wir Bewusstsein nennen. Doch scheint es so zu sein, dass hier etwas Neues im Trend liegt oder dass es hier eine neue Sichtweise auf das gibt, was wir Bewusstsein nennen. Ist das erstens einmal eine korrekte Wahrnehmung? Und wenn dem so ist, warum ist das so?
Also es ist in der Tat natürlich wahr, dass es in Deutschland kein zweites Institut gibt, also universitär, das sich eben den Titel Bewusstseinswissenschaft eigentlich gibt. Und doch muss man natürlich sagen, dass die Aufgabe, das Phänomen Bewusstsein zu erforschen, einfach die Aufgabe der Neuropsychologie eigentlich im Wesentlichen ist. Und da gibt es natürlich sehr viel, viele Institute, die sich auch weltweit mit dem Thema Bewusstsein einfach auch befassen und da wirklich auch wesentliche Erkenntnisse gewonnen haben. Und zugleich finde ich aber das Einzigartige an jetzt auch dem, wenn wir es wirklich hier Bewusstseinswissenschaften nennen, dass wir es nicht als eine reine Neurowissenschaft nur betrachten, sondern es ist eben mehr. Es umfasst letztlich sehr viele Wissenschaftszweige. Da spielt die Physik bei mir eigentlich auch eine große Rolle. Da spielt natürlich die Psychologie und die Neurowissenschaft. Ich selber bin ja eigentlich auch Neurowissenschaftler, eine große Rolle. Aber es geht bis in die Philosophie herein. Es geht bis in Themen wie Spiritualität und auch Gesellschaft, Kultur. Da ist einfach noch sehr viel mehr, was das Thema Bewusstsein umfasst. Und dem möchte ich mich eigentlich auch annehmen. Also dieser ganzen Fülle, die sich daraus ergibt. Also es ist keine reine Reduktion auf neuronale Prozesse nur zu sehen, sondern es ist ein sehr offenes Gebiet.
Das heißt, eigentlich sehen Sie schon in der Neuropsychologie beheimatet, aber die Berechtigung, das jetzt sozusagen mit einem erweiterten Bewusstseinswissenschaftsansatz zu erfolgen, ist einfach auch die Inkludierung von physikalischen Forschungen, neurowissenschaftlichen Forschungen und noch weiteren Forschungsgebieten. Ist das sozusagen das Neue, was hier Bewusstseinswissenschaft, eine Bewusstseinswissenschaft werden lässt?
Ja, zumindest zum Teil ja. Also würde ich schon so sagen, ja.
Okay. Jetzt gibt es natürlich auch einen ganz umgekehrten Ansatzpunkt. Und Sie haben das im Vorgespräch auch ganz kurz erwähnt, Sie auch selbst meditieren, dass die Meditation auch Teil Ihres Forschungsgebietes ist. Jetzt gibt es aus einem gewissen Sinn ja eigentlich nichts Subjektiveres als sowas wie Meditation. Das ist wirklich eine Erfahrung, die wirklich einen Bezug auf den eigenen Innenraum, sprich auf das eigene Bewusstsein ist. Würden Sie sagen, dass hier wissenschaftlich darüber nachzudenken eigentlich jetzt nur die Frage ist, was hier neurowissenschaftlich messbar ist? Oder gibt es hier in Bezug auch auf Meditation auch integrativere, integralere Ansatzweise, hier zu verstehen, was macht unser Bewusstsein eigentlich aus?
Also für mich ist das ein ganz, ganz wesentlicher Zugang eigentlich auch zu dem eigenen Verständnis des Bewusstseins. Und ich glaube, das haben viele oder viele vielleicht nicht, aber einige Neurowissenschaftler haben das durchaus auch erkannt. Und wenn man jetzt heute eben schaut, es ist tatsächlich eine große Community bereits entstanden, die sich neurowissenschaftlich mit der Meditation beschäftigt. Und es gibt da zum Beispiel dieses Mind and Life Institut, das auch vom Dalai Lama eben mitgetragen wird. Und es ist eigentlich eine Bewegung, die von den USA ausgeht, wo aber durchaus auch hier in Deutschland interessante Verbindungen sind und auch Forschungen stattfinden und auch Treffen, wo sich wirklich Neurowissenschaftler und Anwender über das Thema der Achtsamkeit auch eben mit den buddhistischen Praktizierenden, mit Mönchen und eben erfahrenen Meditierenden eben auch treffen und austauschen und so gemeinsam versuchen, dieses Phänomen zu untersuchen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Ansatz gewesen. Und da kommt man auf ganz spannende Erkenntnisse eigentlich. Weil wenn man jetzt mal schaut, das Bewusstsein, ich weiß nicht, ich hole vielleicht jetzt ein kleines bisschen aus und erzähle mal kurz vielleicht, wie so, ja, was man im Bewusstsein alles an Funktionen findet. Also das Bewusstsein, das ist letztlich etwas, was wir erleben oder was auch in der Psychologie vielfach ja als die Summe aller Emotionen und kognitiven Funktionen, die sozusagen mit unserem Bewusstsein einhergehen, oft beschrieben wird. Und da haben wir natürlich einfach unsere gesamten Gedächtnisleistungen, das sind alles Dinge, die Integration dessen, Bewusstsein ist letztendlich auch ein inneres Bild, das in uns entsteht und das wiederum auch auf diese neuronalen Netze Theorie sehr gut nachvollzogen werden kann. Das heißt also, wir können diese Funktionen des Bewusstseins, also auch Lernen, sehr gut verstehen, eben mit unserer ja, Beschreibung des Gehirns. Letztendlich also als Gehirnfunktion und die gesamten rational-logischen Funktionen sind eigentlich damit auch neurowissenschaftlich sehr gut erforscht. Und obwohl es immer noch natürlich sehr viele Fragen gibt, haben wir aber ein Grundverständnis davon, wie auch sich diese Formen eben im Bewusstsein darstellen. Und was in der Meditation jetzt geschieht, das ist eigentlich noch etwas ganz anderes. Das ist nämlich, ja, wenn wir jetzt mal die Achtsamkeitsmeditation nehmen und schauen, was John Kabat-Zinn gesagt hat, was Achtsamkeit ist. Es ist letztendlich das Verweilen im Augenblick, im Hier und Jetzt, also präsent sein und das in einer nicht wertenden Weise. Das heißt, es sind zwei wichtige Funktionen unseres Bewusstseins, die wir eigentlich damit aufgeben, nämlich das eine ist die Bewertung, also sagen, Reize werden wahrgenommen, aber werden nicht mehr sozusagen kognitiv weitergedacht, bewertet, eingeordnet. Darauf verzichten wir also. Und das andere ist das Erschaffen der Zeit. Weil Bewusstsein ist eigentlich ein etwas, das zunächst mal im Augenblick stattfindet. Aber was wir machen ist, wir vergleichen das eben mit vorher, nachher. Wir fangen an, sozusagen durch unsere Gedächtnisfunktionen eigentlich den Zeitstrahl zu erschaffen. Und auch auf den verzichten wir. Also auf diese Produkte des Bewusstseins. Und hier kommen wir eigentlich dann drauf, dass Meditation eigentlich sehr viel mit ja der Dekonstruktion eigentlich zu tun hat. Wir lernen auch eine Metaperspektive, eine Metaebene sozusagen einzuführen, mit der wir beobachten können, was sozusagen in unserem Bewusstsein an Prozesse da sind. Das heißt also, es gibt tatsächlich, können wir die Bewusstseinsfunktionen, die wir haben, loslösen. Wir können sie loslösen von dem bloßen ja Bewusstsein im Sinne des ja Beobachtens, des Wahrnehmens, des einfach nur ja dessen, dass uns die Welt erscheint.
Das ist sehr spannend, auch wenn Sie jetzt diese Differenzierung machen zwischen Bewusstseins- und Bewusstseinsinhalten, wie zum Beispiel Gedanken oder auch die Zeitwahrnehmung. Ich würde gern, also ich möchte auf das auf jeden Fall zurückkommen, bevor wir dorthin gehen und sozusagen diesen speziellen tiefen Dimension von Bewusstsein anschauen, würde ich gern noch ein wenig mehr nachfragen über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Bewusstsein. Und ich würde die Frage gern umdrehen, ob im Verhältnis von Wissenschaft und Bewusstsein nicht eigentlich die Wissenschaft das Problem ist. Und was ich meine, ist ein bestimmter Wissenschaftsbegriff, der sich mit dem naturwissenschaftlichen Selbstverständnis von Wissenschaft in den letzten 300 Jahren entwickelt hat, der als Ansatz oder als Blickrichtung, als Perspektiveinnahme eine radikale Subjekt-Objekt-Trennung wie Sie es auch vor am Anfang beschrieben haben, als Blickrichtung einnimmt und dann aus dieser Grundannahme, und das ist eine bestimmte Bewusstseinsentwicklung, die mit der europäischen Aufklärung zu tun hat, dann das, was wir hier als Objekt nehmen, und meistens ist es auch ein materielles Objekt, dann sagen der wissenschaftlichen Untersuchung zur Verfügung stellt. Es gibt ja hier immer Gegenströmungen, und einer der prominentesten Gegenströmungen oder Gegenströme, eine Strömung ist es eigentlich nur so ein bisschen geworden, ist Goethe, der große deutsche Dichter, der sich ja interessanterweise eher in seinem Selbstverständnis weniger als Dichter als Naturwissenschaftler verstanden hat und der immer gemeint hat, dass vor allem seine Farbenlehre sein eigentlicher Beitrag ist, der viel wichtiger ist als seine Literatur und der hier, um das einfach konkret an diesem Beispiel festzumachen, ein heftiger Polemiker gegen die Newton'sche Farbentheorie war. Und wenn man das anschaut, und das ist interessanterweise, sind das alles Elemente, die jetzt auch so rund um Bewusstseinsforschung auch wieder neu diskutiert werden, obwohl das historisch eigentlich als erledigt galt. Der Punkt seiner Polemik gegen den Newton war diese radikale Subjekt-Objekt-Trennung. Hier zum Beispiel im Ansatz der Erklärung einer Farbtheorie, wo er gesagt hat, wenn man sozusagen das Phänomen dekonstruiert, nimmt man die lebendige Realität dessen, was Farbe, was Wirklichkeit eigentlich ist. Und er hat versucht, hier wirklich auch einen anderen Ansatz von Wissenschaft zu haben. Frage an Sie, ist Teil des Problems, dass wir in diesem Verhältnis von Wissenschaft und Bewusstsein haben, dass wir wirklich auch hier ein Wissenschaftsverständnis kulturell entwickelt haben, wo wir ganz automatisch einfach nur auf diese Dinge da draußen blicken und verobjektivieren und dass wir momentan ein Problem haben, auch mit dieser ganzen Weltsicht und dass hier eigentlich das, was mit Meditation, auch als kulturelles Phänomen, wie es gerade entsteht, aber auch mit Bewusstseinswissenschaften, hier etwas löchrig wird in diesem Selbstverständnis unserer europäischen Wissenschaftsidentität. Ich sage das einmal so global und bin gespannt, was Sie da für eine Meinung dazu haben.
Also ich finde es ein total spannendes Thema, das Sie da anreißen, weil an der, sagen wir mal, Subjekt-Objekt-Beziehung beziehungsweise an der Art und Weise, wie wir beobachten, hängt nämlich unglaublich viel, was unsere Art oder Art und Weise auch zu erkennen ausmacht. Und wenn wir das mal so anschauen, jetzt spreche ich als Physiker mal. Mhm. Die Physik hat nämlich einige Probleme genau damit bekommen, mit dieser Subjekt-Objekt-Trennung. Und wenn Sie jetzt gerade vorher von Newton gesprochen haben, ja, das Weltbild des, sagen wir mal, 19. Jahrhunderts war nämlich eigentlich ein sehr mechanistisches, wo es eigentlich ganz klar schien, sozusagen, was wir beobachten, das ist die Realität. Mhm. Davon ging man aus und das hat gegolten. Und dann kamen plötzlich Paradoxien auf. Und diese Paradoxien, die sind höchst wichtig gewesen für die Wissenschaft, für die Physik. Die erste Paradoxie war letztlich, war nämlich Einstein, als man gemerkt hat, okay, die Sache mit dem Beobachter ist doch nicht ganz so einfach. Es kommt nämlich, wenn man davon ausgeht, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, ganz darauf an, wie ein Beobachter zu dem, was er beobachtet, eigentlich steht. Das heißt, welche Beziehung zwischen Beobachter und Beobachtetem eigentlich besteht. Und demnach sind sozusagen auch die Eigenschaften, also Länge und Zeit beispielsweise, eben ja relativ von der Art und Weise der Beobachtung. Und das ist etwas, das dann zur Relativitätstheorie geführt hat, die allerdings, ja sagen wir mal, sehr aus einer multiperspektivischen Sichtweise sehr gut auch innerhalb unseres physikalischen Weltbildes dann formuliert wurde. Aber dann kam die nächste Paradoxie. Mhm. Und das war die Erforschung des Lichtes. Mhm. Und Einstein hat ja irgendwann auch mal gesagt, also den Rest seines Lebens denkt er darüber nach, was Licht ist. Und das ist eine ganz wesentliche Sache, die dann zur Begründung der Quantentheorie eigentlich geführt hat, dass man eben plötzlich einsehen musste, nein, die Trennung zwischen einem System, das jetzt gemessen wird, also beobachtet wird, und dem Beobachter kann man gar nicht so scharf ziehen, sondern beide Systeme sind eigentlich auf einer anderen Ebene eins, und diese Trennung ist irgendwo künstlich gemacht. Sagen, sie existiert aufgrund ihrer Beziehungen, und damit resultiert dann, wenn wir das auf die Grundlagen runterbrechen, dass letztendlich die Eigenschaften erst mit der Beobachtung definiert werden, also festgelegt werden. Das heißt also, da haben wir noch ein tieferes Problem der Beobachtung, und Subjektivität wird dann quasi eigentlich als etwas, von dem wir nie rauskommen. Wir sind nämlich in der Welt eigentlich immer in einer Subjektivität sozusagen drin. Also wir können die Welt gar nicht von außen wirklich betrachten, sondern wir sind immer Teil eines Ganzen. Wenn wir uns zum Teil machen, und dieses Teil dann zu definieren, und das ist eben das Schwierige, das hat eigentlich dazu geführt, dass man einfach sehen musste, Moment mal, das, was wir hier sehen als Realität, als Wirklichkeit, das ist eine Interpretation dessen, was sozusagen im Hintergrund real ist. Also diese quantenmechanische Wellenfunktion, die ist unglaublich viel reichhaltiger. Das ist eine Funktion von Potentialität, von Möglichkeiten. Mhm. Und was wir als faktische Realität eigentlich bekommen, ist eine Version davon. Und das ist eine Reduktion.
Absolut. Und wenn ich es einfach so als Forscher an dieser Schnittstelle eben von einem modernen Wissenschaftsbegriff und ich sage mal von dem Phänomen Bewusstsein befragen darf. Gegen diese Reduktion, von der Sie sprechen, die ja interessanterweise, und das ist ja sozusagen auch einer der Aporien, mit denen wir jetzt schon über 100 Jahre leben, und zumindest seit 100 Jahren, dass sozusagen im Kern dieses objektiven Wissenschaftsverständnis der Physik eben in der Quantentheorie eine Theorie entstanden ist, in der der Beobachter aus dem Beobachteten eigentlich nicht mehr herausnehmbar ist. Das heißt, hier ist etwas, das wir kulturell auch noch gar nicht wirklich nachvollzogen haben, dass eigentlich dort, wo harte Kern unseres sogenannten wissenschaftlichen Weltbildes ist, in diesem harten Kern ist eigentlich ein Loch zu einer anderen Dimension oder zu einem anderen Weltverständnis, wo die Grundannahme dieses materialistischen Wissenschaftsbegriffes, nämlich dass es diese harte Trennung gibt zwischen dem Bewusstsein, dem Beobachter, und den Dingen da draußen, dem Beobachten, dass das seltsamerweise in der Physik, in ihrer Grundlagenforschung, als nicht möglich gedacht wird. Das Ganze beruht natürlich jetzt auf mathematischen Beweisen, also auf mathematischen Überlegungen, aber es ist mittlerweile wirklich sozusagen harte Physik. Das hat ja auch viele Nuklearphysiker, zumindest einige Bekannte, dazu geführt, auch das rein materialistische Wissenschaftsverständnis zu hinterfragen. Aber es hat kulturell ja eigentlich in den letzten 100 Jahren noch wenig bewegt. Also wir nehmen eigentlich so das naive jüdische Weltbild noch immer als sehr gegeben wahr, obwohl es eigentlich in seinem Kern wissenschaftlich in Frage gestellt ist. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, dass diese Trennung von Subjekt-Objekt auch viel mit vielen unserer auch gesellschaftlichen, psychologischen, ökologischen Probleme zu tun hat. Also das ist nicht eine nebensächliche Frage, diese Trennung, sondern es ist eine Frage, wie verhält sich unser Bewusstsein zur sogenannten Wirklichkeit? Das betrifft uns wirklich, wie wir mit dieser Welt umgehen.
Ich meine, das ist ja auch eine der Grundfunktionen, sage ich mal, des Bewusstseins, dass wir nämlich beobachten, dass wir Beobachter sind. Also der Eindruck, Beobachter zu sein, das ist das, was uns eigentlich zum, ja, was auch uns bewusst macht. Das heißt, es erscheint uns etwas und wir betrachten uns, wir betrachten etwas. Was natürlich dann oft künstlich in, als Bewusstseinsfunktion noch darauf sitzt, ist diese Trennung, die wir dann machen, also zwischen tatsächlich, zwischen uns als Beobachter und der Welt, die ist nicht unbedingt nötig für Bewusstsein. Es gibt also tatsächlich ein partizipierendes Bewusstsein auch, also etwas, das zunächst mal sich nicht über diese Trennung bewusst ist oder auch nicht dies da heraustritt. Aber im Wesentlichen haben wir natürlich einfach dadurch, dass, sagen wir mal, die Welt, die wir außen wahrnehmen, tritt durch unser Auge ins Gehirn. Und in unserem Gehirn entsteht eine Art interne, innere Repräsentation. Da entsteht ein Abbild, das dann wiederum von uns wahrgenommen wird. Das heißt, wir sind eigentlich die Beobachter dieses inneren Abbildes. Also noch mehr als die Beobachter des Äußeren. Wir merken das auch in unseren Träumen, dass uns da plötzlich eine Welt erscheint und es ist eben die große Leistungsfähigkeit eben unseres Gehirns als, sagen wir mal, Virtual Reality Maschine, die aus eigentlich aus fast null Information das reinkommt. Im Schlaf haben wir keinen sensorischen Input und dennoch eigentlich in der Lage ist, eine ganze Erlebniswelt eigentlich zu repräsentieren, zu konstruieren, die auch noch intern konsistent ist. Und das ist letztlich etwas, was wir dann wiederum beobachten, betrachten können. Und so kommen wir aus dieser Betrachtungsfunktion, die hat sie sozusagen so tief in uns eigentlich verbunden, nicht heraus. Und das andere ist natürlich, dass die Quantenprozesse, wenn wir die jetzt ansprechen, dass die natürlich nicht so sichtbar sind in der Welt, in der wir normalerweise uns bewegen. Das heißt, sie entziehen sich so ein bisschen unserer Gewohnheit. Und deswegen wird das nicht angenommen, auch kulturell nicht angenommen, weil es da nicht relevant zu sein scheint. Aber das ist ein Irrtum. Wir können nämlich in unserem Gehirn selbst quantenähnliche Phänomene beobachten. Also wir haben durchaus eben, zum Beispiel diese Tatsache, dass eigentlich, wenn wir jetzt die Quantenphysik anschauen, eine der Grundregeln dabei ist, dass sozusagen aus einer Wahrscheinlichkeitsfunktion, die also ein Raum von Möglichkeiten ist, sich eine manifestiert. Und genau das haben wir auch in einem großen neuronalen Netz. Da haben wir auch einen Raum von unendlich vielen Möglichkeiten und eine Version davon zeigt sich uns als unsere bewusste Wahrnehmung. Und das ist etwas, wo wir eine Parallele entdecken können auch in der Funktion. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig eigentlich, davon zu lernen. Und das führt natürlich in tiefe philosophische, bewusstseinsphilosophische Überlegungen, aber die sind natürlich ganz wichtig.
Wenn ich da so ein bisschen unverschämt sein darf und da einfach weil ich spannend finde, weil ich auch die Gelegenheit benutzen möchte mit jemandem, der wirklich sozusagen auch, ich muss nochmal wiederholen, an dieser Schnittstelle sitzt, ja. Weil mir ist ja auch klar, dass Sie an einem Lehrstuhl sitzend auch ich nenne es mal so, mit der wissenschaftlichen Orthodoxie leben und arbeiten müssen, wie sie halt momentan Stand der Wissenschaft ist, wenn ich es mal fragen darf. Stand der Wissenschaft heißt ja noch lange nicht, dass es immer Stand der Wissenschaft bleiben wird, aber es ist der etablierte Stand der Wissenschaft. Ich habe jetzt ein bisschen, nachdem ich eben nicht in diesem Wissenschaftsbetrieb drinnen bin, die Freiheit hier in gewisser Weise auch lockerer darüber zu reden und zu denken. Was mir einfällt, und es geht ein bisschen ins Philosophische hinein, ist es, dass es ja hier in diesem Verständnis von Objektivität und Wirklichkeit immer Gegenströmungen auch gab, die größtenteils auch genau das blieben Gegenströmungen, aber die auch nicht ganz irrelevant geworden sind. Und eine möchte ich hier betonen, das ist die Phänomenologie. Und die Phänomenologie hat ja einen anderen Wirklichkeitsbegriff, weil also der berühmteste Phänomenologe, den wir kennen, der offizielle Begründer der Phänomenologie als philosophische Grundrichtung, der Husserl, hat ja sozusagen als so einen Schlachtruf seiner Bewegung zu den Sachen selbst gerufen und hat das aber gegen, damals hat es gegen den Positivismus geheißen, also gegen diese objektive materialistische Wissenschaft gemeint. Das eigentlich Wirkliche sind nicht die Dinge da draußen, sondern die Phänomene, wie sie uns im Bewusstsein begegnen. Deswegen Phänomenologie.
Ja.
Wenn ich dann noch ganz kurz was dazufügen darf, weil ich es einfach spannend finde und Sie einfach damit konfrontieren möchte und schauen möchte, wie Sie darauf reagieren. Ja. Husserl hat natürlich eine riesige geisteswissenschaftliche Bedeutung, auch mit seinem Schüler Heidegger. Aber auch sonst ist eine der großen philosophischen Schulen geworden, hat aber gesellschaftlich eher, oder wissenschaftlich ist das eher ein Seitenphänomen. Interessanterweise ist die eigentliche Wurzel dieser phänomenologischen Bewegung, ist ja nicht Husserl, sondern sein Lehrer. Und das war ein Philosophieprofessor in Wien, der Franz Brendano. Und den erwähne ich deswegen, weil hier was sehr Eigentümliches passiert ist, was so in der Bewusstseinsgeschichte ich spannend finde. Der Franz Brendano war nämlich einerseits der Lehrer vom Husserl, aber andererseits auch der Lehrer von jemandem wie Sigmund Freud, also dem Begründer der Psychoanalyse, und war auch der Lehrer vom Steiner, also dem Begründer der Anthroposophie. Völlig verschiedene bewusstseinsorientierte Bewegungen, die alle auf ihre eigene Art und Weise geschichtsrelevant geworden sind, die aber trotzdem, also Steiner auf seine teilweise sehr esoterische Weise, Freud auf seine psychoanalytischen Weise, diese andere Sichtweise Realität nicht von Wirklichkeit zu, nicht vom Bewusstsein zu trennen, wahrzunehmen. Spielt das, wenn man bewusstseinswissenschaftlich momentan nachdenkt, überhaupt irgendeine Rolle oder ist das eigentlich ein obskures Seitenphänomen?
Also für mich hat es eigentlich ein bisschen auch zu der wichtigen Erkenntnis geführt, dass unser Wissenschaftsparadigma, das wir haben, unvollständig ist. Nämlich in der Weise, dass es Phänomene gibt, die eben auch spontan auftreten können, die subjektiv aus einer subjektiven Sphäre kommen und sehr wohl ja eine Realität haben können und eine Wirkung haben können. Und wir können da nicht alles wissenschaftlich erfassen, was sozusagen die Wirklichkeit ausmacht. Und dann noch ein anderer, also das eine. Und ein anderer Gedanke ist vielleicht der, dass ja die Subjektivität natürlich, und das ist ja genau das, was die Quantenphysik dann eigentlich sehr schön dann auch gezeigt hat, dass nämlich gerade Subjektivität Qualitäten erzeugen kann, die wir nicht in der Objektivität finden. Das heißt, wir verlieren eigentlich durch die Objektivierung, durch den Versuch der Objektivierung, verlieren wir eigentlich unglaublich viel an Informationen. Wir reduzieren wirklich nur. Und das Einzige, was wir machen können, wenn wir eine subjektive Erfahrung auf eine andere, also auf einen anderen Menschen, auf die Erfahrung eines anderen Menschen übertragen wollen, ist entweder Worte zu benutzen, was auch wieder Kategorienwechsel sind, die wieder zurücktransferiert werden können. Aber ansonsten sind wir hier, also existieren sozusagen Erlebnisebenen, die sich der Wissenschaft eigentlich entziehen müssen. Und da gibt es verschiedene andere, sagen wir mal, Denker auch der neueren Zeit, wie zum Beispiel auch die Theorie dann der Endophysik und Exophysik, wo man einfach sehr schön dann zeigen kann, dass die Gesetzmäßigkeiten des Subjektiven einfach anders sind. Und das ist das, was wir auch als Qualia in der Philosophie dann beschreiben oder in der Bewusstseinsphilosophie. Die Qualitäten, unsere Wahrnehmungsqualitäten, die bleiben immer einzigartig und sind nicht transferierbar in dem Sinne. Und deswegen ist es durchaus wichtig, dass es diese Gegenströmungen gibt und dass wir die Wissenschaft, unsere wissenschaftliche Beschreibungsweise als eine Beschreibung ansehen. Aber Beschreibung hat immer auch eine Reduktion.
Da würde ich gern die Fragestellung umdrehen. In dem Sinn umdrehen, Ihr Selbstverständnis als Bewusstseinswissenschaftler, wenn ich das so sagen darf, ist da auch ein Selbstverständnis als Pionier, als jemand, der sozusagen auch das Paradigma von Realitätswahrnehmung und Verständnis von Realität sowohl im wissenschaftlichen Milieu als auch gesamtgesellschaftlich hier Pionierarbeit leistet, die auch unsere Sicht auf die Welt verändert oder auch unser Weltbild verändert. Und wenn dem so ist, wie, in welcher Weise würden Sie das formulieren?
Also ich glaube, dass eben genau diesen Wechsel oder diese Einsicht, die wir in der Physik haben, eigentlich, dass es eine transzendente Wirklichkeit gibt. Das heißt, eine Wirklichkeit, die hinter den Dingen liegt, die aber noch viel realer ist als das, was wir sozusagen vordergründig haben. Ich glaube, dass wir die auch auf unser Bewusstsein übertragen können und müssen und dass wahrscheinlich die Neuropsychologie einfach diesen Schritt noch nicht gemacht hat. Und das ist für mich diese spannende Herausforderung, wie wir genau eben an den Punkt kommen können, dass wir sehen, dass das Gehirn einfach auch nicht einfach ein abgeschlossenes System ist, in dem wir gefangen sind, sondern es ist letztendlich ein System, das nach innen offen ist. Also ich sage das nach innen offen, weil es nämlich in die feinsten Strukturen hinein, da spielen plötzlich sozusagen unsere Verbindungen wieder eine Rolle zu dieser auch, zu diesen Quantenprozessen, zu diesen Feldern, zu dieser auch Verbundenheit. Vielleicht hat der eine oder andere schon von diesen Verschränkungsphänomenen gehört, dass eben doch Dinge miteinander in Verbindung stehen, auch wenn wir diese Verbindungen gar nicht sozusagen sichtbar machen können, weil sie durch vielfache Interaktionen bereits einfach maskiert sind. Verdeckt werden und nicht mehr relevant sind und doch existiert hinter unserer sichtbaren Welt eigentlich eine Dimension, die in der eine große Verbundenheit und eine Vernetzung von Informationen da ist, die eben unserem Bewusstsein unter Umständen eben auch zuteil werden können. Das heißt, Bewusstsein wird nicht nur beeinflusst durch, die groben neuronalen elektrischen Signale, mit denen unsere Neuronen feuern, sondern dieses Feuern der Neuronen wird eigentlich durch sehr, sehr feine und unglaublich viel fältigen und komplexen und bis ins Feinste quasi wirksamen Informationen, Energien, die sozusagen auch aus diesen Quantenfeldern eigentlich stammen können oder in diesen Bereichen bereits eigentlich entstehen können, relevant sind. Und so würde ich einfach sagen, das Gehirn, das ist ein nach innen offenes System zunächst. Und die Potenzialität, die daraus entsteht, ist deswegen einfach viel größer, als wir das nur aufgrund unserer Reizreaktionsmuster einfach sehen. Und da fängt es für mich auch an, spannend zu werden.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, bleiben das so ein paar Begriffe besonders hängen. Das eine ist, wenn Sie von einer transzendenten Wirklichkeit sprechen, dann auch von der Verschränkung von Wirklichkeit und von dieser Verbundenheit, das hat natürlich sehr viel auch mit Phänomenen zu tun, die wieder das berührt, was Sie schon vor einiger Zeit hier mit angesprochen haben, nämlich diesen meditativen Erfahrungen. Also das Bewusstsein eben nicht nur auf unmittelbare, sagen tatsächliche Gegebenheiten reagiert, sondern dass da auch etwas Offenes, etwas Verschränktes, etwas Transzendentes da ist. Das sind ja alles Begriffe, so wie ich sie verwende, die jemanden, der eine Achtsamkeitsmeditation macht oder eine tiefe Meditationspraxis aus eigener subjektiver Erfahrung zugänglich sind. Jetzt sagen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, dem kann man auch in einem wissenschaftlichen Sinn nachgehen. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen daraus resultiert, auch aus der Wissenschaft über die Meditation, eben wenn man versteht, welche Zustände, welche Bewusstseinszustände eben erfahrbar werden, gerade dadurch, dass man bestimmte Gehirnfunktionen eigentlich aufgibt und in feinere Bereiche sozusagen dann vordringt, dass dann Phänomene auftreten, die unter Umständen einfach so leicht auch nicht mehr zu erklären sind. Und da können wir unter Umständen dann einiges noch mit integrieren. Es ist natürlich sehr schwierig, das zugänglich zu machen wissenschaftlich. Also wir stehen da wirklich vor großen Problemen letztlich. Und ich bin auch noch nicht sicher, wie es immer gelingen wird. Also in der Wissenschaft, die sich mit außersinnlichen Wahrnehmungen beschäftigt, da scheitert es ja eigentlich immer dann, sobald man eben spontane Phänomene plötzlich in ein Paradigma packen möchte, die sich auf einer Wiederholbarkeit, also was eben die Grundlage eben unseres Wissenschaftsparadigmas ist, dann gründet.
Wir sind ja hier auch wieder in dieser paradoxen Situation, dass zum Beispiel Non-Lokalität oder Verschränktheit momentan der Physik zugänglicher ist. Also es gibt ja physikalische Experimente mittlerweile, die Non-Lokalität und Verschränktheit von atomaren Teile über große Distanzen experimentell nachweisen kann. Dass seltsamerweise sozusagen die Hardcore-Wissenschaft Physik hier experimentell weiter ist, im biologisch oder psychologischen hier das aber ein viel verminderes Feld zu sein scheint, solchen Phänomenen nachzugehen. Sehen Sie das auch so?
Ja, es ist natürlich auch sehr, sehr viel schwieriger, das in diesen biologischen Systemen überhaupt zu finden, weil in der Physik findet man das auch nur deswegen, weil man einfach sehr gut isolieren kann, einzelne Quanten und die Interaktionen gering halten kann und dann genau untersuchen. Aber die Interaktionen, die in lebenden Systemen stattfinden, die sind so mannigfaltig, dass eigentlich diese Effekte sofort verschwinden, wenn es nicht Mechanismen gibt, die uns zunächst mal auch noch nicht bekannt sind, die sozusagen diese Phänomene trotzdem relevant werden lassen. Und hier muss ich auch ein bisschen warnen davor, es wird eigentlich vor allem eben in esoterischen Kreisen unglaublich viel Missbrauch dann auch mit der Physik betrieben, indem man einfach so salopp sagt, alles ist mit allem verbunden, wir haben diese Phänomene, es ist alles bewiesen. Und ganz so einfach ist es natürlich nicht, selbst wenn alles mit allem verbunden ist, was tatsächlich aus der Physik herauskommt, denn letztendlich ist wenn man die Urknalltheorie nimmt, dann hätten wir eigentlich eine riesige Verschränktheit von allem mit allem fast. Aber die Frage ist, wird es relevant? Mhm. Ist es überhaupt noch relevant? Ist es überhaupt sichtbar? Kann es in die Sichtbarkeit, in die Wirkung treten, diese Verschränktheit? Oder ist sie eigentlich nicht einfach durch diese gigantische Unbestimmtheit, die ja in der Quantenphysik liegt? Also Gott würfelt eben doch. Einstein konnte es lange ja nicht glauben, dass eigentlich dieser Zufall sozusagen dem allen zugrunde liegt. Und er musste irgendwann dann eben einsehen, ja, Gott würfelt eigentlich doch. Mhm. Deswegen können wir letztendlich diese Dinge in lebenden Systemen nur ganz schwer untersuchen.
Ja. Deswegen finde ich es ja auch so spannend, dass es ein Institut wie das Ihre gibt, weil natürlich kann man all diese Phänomene, die wir besprochen haben, sehr leicht mit esoterischem Wunschdenken beladen und mit Menschen mit einer Halbbildung wie auch mit meiner Halbbildung, die eigentlichen Realitäten, die hier physikalisch verhandelt werden, überhaupt nicht nachvollziehen können, dann in eine Alltagssprache runterbrechen, die sehr schön klingt, aber eigentlich mit dem Wissenschaftsergebnis sehr wenig zu tun hat.
Genau. Wir müssen die Grenze ganz dicht ziehen zwischen da, wo wir gesichertes Wissen haben und da, wo wir anfangen zu spekulieren. Und das müssen wir dann immer dazu sagen, wo sozusagen der Bereich unserer Spekulation auch anfängt. Das ist eigentlich das Wichtige, um wirklich auch unserer Wissenschaft treu zu bleiben. Und die Physik ist eigentlich nur deswegen so weit gekommen, weil sie genau hingeschaut hat.
Wenn ich da, bevor ich die Hörer und Hörerinnen auch zu Wort kommen lasse, noch eine Frage dazu stellen darf. Aber wo sehen Sie hier die Aufgabe, aber auch die Chance einer Bewusstseinswissenschaft, hier wirklich Neuland zu erarbeiten?
Also eine große Aufgabe sehe ich darin, dass wenn wir unser Bewusstsein wirklich auch ergründen, auch die Prinzipien, nach denen es arbeitet, ergründen, dass wir dann eigentlich auch ein Weltbild entwickeln, das nicht nur rein rational begründet ist. Und momentan leben wir eben wieder in einer sehr rationalen Zeit und ich glaube, dass unsere Wertesysteme sich dadurch auch ändern. Und da sehe ich eigentlich eine große Aufgabe darin, dass wir sozusagen ein Wertesystem auch haben, das eben auch geprägt ist von Toleranz, von Güte, von Begriffen, die wir eigentlich in der Spiritualität wiederfinden. Und die lassen sich, denke ich, sogar, wenn wir das Bewusstsein genau ergründen, auch womöglich sogar wissenschaftlich begründen.
Sehr spannend. Jetzt habe ich hier einen Hörer, der hat gleich drei Fragen auf einmal gestellt. Ich werde sie auch als solche vorlesen. Die erste, die stellt, ich lese allgemein, dann können Sie sie je nach Belieben beantworten. Entwickelt sich Ihrer Ansicht nach Bewusstsein? Was entwickelt sich da? Was bedeutet das für unser Verständnis von Bewusstsein? Das war eine Frage. Die zweite, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen dem individuellen Bewusstsein, einem geteilten oder intersubjektiven Bewusstsein, das zur Grundlage unserer Kultur wird? Und die dritte Frage, wie sehen Sie das Projekt Transhumanismus, das Bewusstsein künstlich reproduzieren will, im Sinne einer künstlichen Intelligenz?
Okay, das sind jetzt wirklich drei harte Fragen. fangen wir mal mit der dritten an.
Ja.
Zur künstlichen Intelligenz. Ich habe vorher gesagt, dass das Gehirn ein nach innen offenes System ist. Und wir können womöglich eine künstliche Intelligenz schaffen. Und ob dieses System, wenn es nur genügend Integration hat, es gibt also wirklich interessante Theorien auch von Tononi beispielsweise, Theorie der integrierten Information, die dann eben zu Bewusstsein führt. Das heißt, es könnte tatsächlich erzeugbar sein, ein künstliches Bewusstsein. Die Frage ist, welche Grenzen es dann hat. Wenn das Gehirn ein nach innen offenes System ist, ist es zunächst mal grenzenlos. Ein Computer aber hat eigentlich funktioniert sozusagen in ganz engen Informationsgrenzen. Mhm. Wenn man das System natürlich öffnet, dann kommt man immer näher an biologische Systeme ran. Und damit verschmelzt irgendwann mal natürlich die Frage nach dem Bewusstsein und dem, was wir eigentlich in allem, was uns hier umgibt, eben vorfinden. Und je nachdem, wie eben Information sozusagen sich zeigt und miteinander in Beziehung gesetzt wird, können wir mehr oder weniger Bewusstsein definieren. Das ist auch ganz schwierig. Erstmal muss man schauen, was ist eigentlich Bewusstsein? Also welche Art von Bewusstsein meinen wir damit? Jetzt die anderen zwei Fragen. Die erste Frage war nochmal.
Die Frage war nach der Entwicklung von Bewusstsein.
Ah ja. Entwickelt Bewusstsein sich entwickelt.
Ja.
Ich glaube nicht in der Form, wie wir es denken. Was sich entwickelt, ist unsere Art und Weise, mit Information umzugehen. Mhm. Aber ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass bestimmte Bewusstseinszustände sogar aussterben. Nämlich dadurch, dass wir einfach uns in einer Welt vielleicht befinden, in der wir mit unserem Bewusstsein vor allem mit der Verarbeitung von Informationen, die wir bekommen, zu tun haben und dann einen bestimmten Pragmatismus entwickeln. Und wenn die Reizreaktionszyklen einfach immer schneller werden, manche Prozesse, manche Erlebnisse, Erfahrungen brauchen Zeit zum Beispiel, um erfahren zu werden. Also ich glaube gar nicht, dass die Entwicklung des Bewusstseins unbedingt in einer, ja, sag mal, komplexer werdenden Weise oder in einer, ja, in der Komplexität des Bewusstseins steckt, sondern manchmal sich Erfahrungen wieder öffnen, die aus der Reduktion kommen. Und damit ist es ganz individuell. Wir werden Erfahrungen machen, vielleicht aber auch neue Erfahrungen. Es kann durchaus sein, dass etwas Neues entsteht.
Spannend. Darf ich die zweite Frage noch dazu stellen?
Ja.
Das war das Verhältnis zwischen individuellen und intersubjektiven Bewusstsein, das die Grundlage unserer Kultur ist. Wie sehen Sie das?
Also ob es sowas wie ein kollektives Bewusstsein gibt.
Ich glaube, darauf läuft die Frage auch raus, ja.
Und wenn ja, was dieses kollektive Bewusstsein ist, ist es sozusagen nur das, was uns allen gemeinsam ist? Ist es vielleicht ist es wieder ein Konstrukt? Ich habe manchmal den Eindruck, es ist ein Konstrukt für etwas, das wir sozusagen in uns als gemeinsam vorfinden. Und zum anderen möchte ich auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich eine Ebene gibt, in der sozusagen eine größere Verbundenheit da ist, die etwas Kollektives darstellt, in dem Sinne, dass jedes Individuum Zugriff haben kann auf vieles. So wie wir eigentlich auch in einer kollektiven Welt leben, wenn wir in einer Gruppe zusammen sind.
Also, ja, diese Frage hat ja vom ersten Anschein was sehr harmloses, also dieses Verhältnis von individuellen und intersubjektiven Bewusstsein. Da ist natürlich aus meiner Sicht, und das bin ich jetzt gespannt, wie Sie das sehen, eine riesen Bedeutungsgehalt dran. Wenn es nämlich so etwas wie intersubjektives Bewusstsein gibt, also ein Bewusstsein, das nicht nur auf das Einzelbewusstsein reduziert ist, dann relativiert sich natürlich der Begriff zwischen subjektiv und objektiv phänomenal. Normalerweise ist subjektiv ist das, was ich habe, objektiv ist das, was man gemeinsam objektiv feststellen kann. Wenn es aber so ist, etwas wie Intersubjektivität gibt, was ist dann der Unterschied zwischen dem und einer Objektivität? Also wenn wir wirklich einen gemeinsamen einen gemeinsamen Zugang auf den Bewusstseinsraum haben jeweils, auf die Innenseite, dann gäbe es ja auch sowas wie eine objektive Subjektivität, wenn ich es mal so konstruieren darf. Auch das würde ja, sagen, ja. Unser Wissenschaftsverständnis ziemlich durcheinander bringen.
ich weiß nicht, ob es durcheinander bringt, aber es wird auf jeden Fall schwierig sein, sowas überhaupt irgendwie nachzuweisen auf einer wissenschaftlichen Ebene. Das ist eine Fragestellung, die ich leider nicht auf die wissenschaftliche Ebene momentan irgendwie bringen kann. Und doch ist es für mich vorstellbar, und wenn ich jetzt, sag mal, aus eigenen Erfahrungen heraus einfach so argumentiere, dann kann man auch immer wieder solche Verschmelzungen erleben, wo man plötzlich den Eindruck hat, es gibt einen gemeinsamen Raum, in den wir blicken.
Jetzt
es ist aber wieder los. Subjektiv. Es ist, ja. es ist hier eine subjektive Sache. Da kann ich gar nichts dazu sagen.
Ja. Ich hätte noch viele Folgefragen, aber ich lasse das einmal aus, auch weil uns die Sendezeit hier ein bisschen voranschreitet. Und wir haben hier auch eine ganze Latte an Fragen, die ich gar nicht alle durchgehen kann. Ich lese jetzt noch mal eine vor von einem Hörer, die ein bisschen auch wieder länger geraten ist. Da schreibt ein Hörer, der Philosoph Leibniz hat ein interessantes Gedankenexperiment entwickelt, in dem er vorschlug, man solle sich vorstellen, das Gehirn auf die Größe eines so großen Gebäudes zu vergrößern, dass man darin spazieren gehen könnte. Man würde also das auf heute übertragen zwischen den einzelnen Neuronen herumlaufen können, die aufleuchten, und würde die neuralen Botenstoffe und so weiter beobachten können, wie sie in den neuralen Netzen umherfließen und so weiter. Der Witz dabei: man würde das alles sehen und beobachten, aber man würde nichts von dem sehen, was wir als Geist oder Bewusstsein bezeichnen. Man würde auch nichts von dem in diesem Gebäude vorfinden, was wir in der Welt vorfinden. Denn es gäbe auch keine Erdbeere zu sehen, keine Kunst, keine Sprache, keine Zahlen und so weiter und so weiter. Was sagen Sie als Wissenschaftler zu diesem Gedankenexperiment?
Ja, das ist genau dieser kategoriale Unterschied zwischen dem, wenn ich in meinem oder zwischen den Neuronen spazieren gehe, betrachte ich sozusagen das Geschehen. Aber es ist was anderes, wie im System drin zu sein. Mhm. Und dieses im System drin sein ist nicht einfach nur, sich da sozusagen reinzusehen und dem wieder zuzuschauen, sondern es von innen zu erleben. Das ist genau dieser Unterschied. Und es gibt momentan gerade ein ganz spannendes, das ist eine ganz neue Publikation, die rausgekommen ist, auch ein nettes Gedankenexperiment, das Leute gemacht haben, und mal geschaut, wie ist es denn, wenn wir jetzt einen Computer betrachten würden mit den neuropsychologischen Methoden, die wir haben. Und schauen würden, wir messen sozusagen die Signale über den Prozessor, über den einzelnen Einheiten, was da so geschieht, und können dann sogar Muster extrahieren, was da passiert. Wir können dem genau zugucken, wie die einzelnen Bits und Bytes sich sozusagen abwechseln. Wir würden aber trotzdem nichts von dem Informationsgehalt dessen, was auf dem Bildschirm gezeigt ist, darin erkennen. Sozusagen, da sieht man eigentlich schon, wie begrenzt unsere Methodik ist, wirklich das zu erfassen, was wesentlich ist für bewusstes Erleben. Also das bewusste Erleben ist eigentlich mit den Methoden des Betrachtens von außen, der Prozesse, so nicht wirklich nachvollziehbar.
Vielleicht passt auch noch, das wird wahrscheinlich unsere letzte Frage sein, noch eine Frage eines Hörers, der schreibt: mich würde interessieren, welche Fragen bezüglich des Bewusstseins die Wissenschaft beantworten will. Kann man das sagen? Was will die Wissenschaft denn verstehen? Welche Antwort wäre beispielsweise eine Antwort, die zufriedenstellt?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil sie ganz viele Fragen betrifft. Letztendlich hat man ganz viele verschiedene Phänomene im Bewusstsein, und die will man alle verstehen. Ich glaube, eine der spannendsten Fragen, die wir uns stellen können, ist dieses sogenannte Heart Problem. Also wo denn die Qualitäten, die Erlebnisqualitäten herkommen. Wie es dazu kommt, eigentlich wirklich diese Wahrnehmungsqualität zu haben. Und denn was die Wissenschaft relativ gut beschreiben kann und auch tatsächlich eine zufriedenstellende Antwort gefunden hat, ist, wie beispielsweise Lernen funktioniert oder wie auch Erkenntnis funktioniert, also das Wiedererkennen von Objekten, von Menschen oder was eigentlich so diese Funktionalitäten sind. Solche Dinge, die können wir, das können wir uns ganz gut vorstellen, wie das funktioniert. Wenn auch nicht bis ins letzte Detail, aber vom Prinzip her weiß man das. Aber diese Qualia-Diskussion, die ist immer noch irgendwo aktuell und ja, da kommen wir ganz schwer ran, weil nämlich genau hier dieses im System drin sein zu müssen, also dieser kategoriale Unterschied zwischen Wissenschaft und Bewusstsein, der bleibt uns erhalten. Und der ist letztendlich das, was die Frage nach dem Bewusstsein immer auch noch aufrecht erhält.
Herr Enteberger, ich werde das auch als Schlusswort nehmen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich weiß, dass wir den ganzen Themenkomplex nicht mal richtig angekratzt haben. Mehr ist auch in dieser Stunde nicht möglich. Mal einfach herzlichen Dank, dass Sie hier mit Fragen auf unsere Fragen mit Antworten bereitstanden, das auch gemeinsam zu diskutieren. Ich glaube, dass dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Bewusstsein wahrscheinlich wirklich ein wichtiges Problem auch unserer Kulturentwicklung ist. Und insofern ist auch so ein Institut, glaube ich, ein wichtiges Institut, in dem das auch bewegt werden kann. Und auch danke für diese Arbeit.
Dankeschön auch. Also auch für mich ist das eine ganz einzigartige Möglichkeit, eigentlich hinter die Dinge sozusagen blicken zu können.
Sehr schön. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Ja, ebenso einen schönen guten Abend Ihnen und danke fürs Gespräch.
Danke.
Tschüss.